Ja, guten Morgen auch nochmal von mir zu unserer Predigtserie. Wir sind im zweiten Teil über Josefs Leben und wir wollen so mit einer Vogelperspektive auf diesen Josef schauen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Frage gestellt hast, warum war Josef bis zum Ende irgendwie erfolgreich oder warum hat er überhaupt durchgehalten? Oder was macht Menschen aus, die bis zum Ende sozusagen beim dabei bleiben, erfolgreich sind? Warum ist es in der Bibel auch so, dass manche Menschen irgendwie gut gestartet sind in ihren Weg mit Gott und in ihren Lebensweg insgesamt, aber irgendwo nicht gut enden? Warum ist es bei Personen wie Josef oder auch Daniel so, dass sie gut starten, aber trotz heftiger Umstände, in die sie kommen, auch stark enden? Und ich möchte dir diese Frage stellen, egal ob du jetzt hier schon richtig krass mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht noch nicht so ganz sicher bist. Wir alle haben doch diesen Wunsch, stark unseren Lebenslauf zu verenden, oder? Wir nehmen uns doch vor, ein starkes Leben zu führen. Ein Leben, das, wo wir sagen, hey, wir sind irgendwie unseren Prinzipien treu geblieben. Wir haben eine tolle Familie gegründet. Wir haben irgendwie einen Job geschafft. Wir haben eine Ausbildung geschafft, was auch immer. Wir wünschen uns das ja irgendwie alle, oder? Und heute wird es darum gehen, wie wir uns entscheiden müssen, um auch in schweren Zeiten sozusagen diesen Weg zu laufen, weiterzulaufen, den wir vielleicht mal gestartet sind. Und deswegen ist es heute vor allem interessant, diese Frage, wie wir als Menschen, die erfolgreich enden wollen, auch in schweren Zeiten treu bleiben, Gott treu bleiben, unseren Prinzipien treu bleiben. Es war ein ganz besonderes Jahr, 1945, natürlich für die ganze Welt, aber auch für so ein neues Movement. In den USA starteten mehrere junge, erfolgreiche Evangelisten so richtig durch. Das heißt, das waren Leute, die vor tausenden Menschen Jesus verkündigten, das Evangelium, die frohe Botschaft von Gott aus der Bibel verkündigten. Und tausende Menschen haben zugehört und es kamen Leute zum Glauben. Und das waren so junge, adrette Leute, ja, seht ihr hier. Und das sind so drei besondere Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr von allen drei gehört habt. Bron Clifford, Billy Graham, Charles Templeton. Wahrscheinlich habt ihr nur schon mal, wenn ihr jedenfalls christlich schon ein bisschen länger unterwegs seid, von Billy Graham gehört. Warum habt ihr nichts von den anderen beiden gehört? Warum kannte ich die vorher nicht? Weißt du, in diesem Buch, woraus ich dieses Beispiel genommen habe, Zielstrebig, schreibt der Autor Steve Ferrer, dass einer von 10 vollzeitlichen Mitarbeitern, der richtig stark gestartet ist im geistlichen Dienst, also im Dienst für Gott, als Missionar oder als Prediger oder was auch immer, nur einer von 10 erfolgreich abschneidet, erfolgreich endet. Und so war es auch bei denen hier. 2 von 3 beendeten ihren Weg nicht erfolgreich. Einer verlierte seinen Glauben, der andere verlierte sich in Alkohol und moralischen Verfehlungen und kam irgendwie total vom Weg ab und starb sehr früh. Warum ist das so? Ich glaube, wir haben ein falsches Verständnis teilweise vom Leben und auch vielleicht vom Christsein. Ich glaube, wir haben so dieses Verständnis vom Christsein, wir steigen in eine Achterbahn. Also so eine Achterbahn, da steigst du ein, du entscheidest dich einmal, ich fahre jetzt so im Christenzug mit, ich gebe jetzt Gott mein Leben und dann wird es so ein paar Auf und Abs gehen, so ein paar Talfahrten, vielleicht auch mal ein Looping, da kommt auch mal ein Vogelschiss von der Seite, aber an sich sind wir da drin und fahren einfach passiv unseren Weg, ja? So stellen wir uns manchmal Christsein vor. Ja, ich habe doch jetzt irgendwie Gott Ja gesagt und dann wird das schon laufen, oder? Am Ende kommen wir alle irgendwie gesund und heil an, weil wir haben uns ja in diesen Zug mit reingesetzt oder in diese Achterbahn. Aber die Bibel vergleicht den Weg eines Christen überhaupt nicht so passiv. Es ist ganz, ganz anders. Sie vergleicht es immer wieder mit einem Lauf, mit einem Wettkampf, mit einem Marathon, mit einem Ausdauerlauf, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und das werden wir auch immer wieder sehen, jetzt bei Josef und auch bei anderen Beispielen in der Bibel. Es geht im Christsein nicht darum, wie wir starten, sondern es kommt darauf an, wie wir stark abschließen. Niemand nimmt sich vor, wenn du heiratest oder wenn du einen guten Job anfängst oder wenn du eine Ausbildung startest oder wenn du mit Gott anfängst, niemand nimmt sich vor, ach ja, nach 2, 3 Jahren, da scheitere ich. Also ich probiere es jetzt mal, ne? Aber nach 2 Jahren werde ich dann das nicht packen. Dann kommt da irgend so eine moralische Verfehlung und dann höre ich da auf oder so. Niemand nimmt sich das vor, versteht ihr? Und umso mehr, weil es dann doch so vielen Menschen passiert, müssen wir uns heute ganz ehrlich und ganz reflektiert die Frage stellen, wie können wir die richtigen Vorentscheidungen treffen, um unseren Lauf treu zu beenden. Darum geht's heute. Und wir werden da von Josef und auch anderen Versen in der Bibel heute einiges lernen. Wir müssen uns doch die Frage stellen, warum hat Josef so treu seinen Weg mit Gott abgeschlossen? Ich erzähle mal ein bisschen nach, wie Josefs Leben war. Er war so ein verwöhnter Bengel, so das Lieblingskind von Jakob und hat so immer die schönsten Klamotten bekommen. Aber er war auch recht hilfsbereit, hat immer die Aufträge seines Vaters gemacht und war auch ein bisschen so arrogant, angeberisch. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, müssen meine Eltern mal fragen. Aber auf jeden Fall, sein Leben war irgendwie easy. Gute Voraussetzungen und dann läuft alles schief. Seine Brüder, nur weil er mal einen Traum ehrlich erzählt hat, gut, vielleicht hat er ein bisschen weiser sein sollen, haben wir letzte Woche gelernt, aber seine Brüder werden richtig sauer, eifersüchtig. Sie entscheiden sich, ihn zu verkaufen. Erst wollten sie ihn sogar töten. Dann verkaufen sie ihn als Sklave nach Ägypten. Er wird auf einmal eine Ware von dem Lieblingssohn zu einem vergessenen Sohn, der überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, der an so einen hohen Beamten an seinen Hof kommt und irgendwie Sklave wird. Und später kommt es noch viel schlimmer, dann macht er gar nichts Falsches und dann wird er auch noch ins Gefängnis geworfen. Wenn ich so von der Vogelperspektive nur bis zu diesem Punkt von Josefs Leben gucke, würde ich sagen, welchen Grund hat der noch, Gott treu zu sein? Hast du Gott nicht versprochen, dass du mich segnen wirst? Hast du mir nicht einen Traum gegeben? Jetzt lande ich in einem fremden Land, jetzt bin ich Sklave und jetzt bin ich noch ungerechtfertigterweise im Gefängnis. Gott, hast du mich vergessen? Was bringt das alles, Christsein? Ich bin krank, es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe mit der Partnerschaft, es läuft irgendwie nicht so mit dem Beruf, es ist irgendwie alles doof. Kennst du solche Phasen im Leben? Oder vielleicht steckst du gerade auch in so einer Phase. Und es geht irgendwie nicht weiter voran. Und Josef muss sich doch gefragt haben, Gott, irgendwie habe ich mir das ganze Leben anders vorgestellt. Wo ist denn jetzt der Segen? Warum lande ich hier? Aber wisst ihr, was Josef macht? Er gibt nicht auf. Und das ist heute die entscheidende Stelle, die wir in Josefs Leben anschauen wollen. Egal, in welchen Umständen Josef ist, er wird nicht passiv. Und das finde ich absolut phänomenal. Wir lesen das jetzt mal in den Bibelversen aus 1. Mose 39. So zwei kleine Verse, wo man erst den Schwerpunkt eigentlich häufig im Bibelvers auf Gott legt, was auch richtig so ist und was wir uns später auch anschauen werden. Aber ich möchte auf ein paar kleine Wörter eingehen, die hier sich immer wiederholen. Und ihr seht sie schon angemarkert. 1. Mose 39 behandelt genau dieses Kapitel, wo Josef total quasi im Leben abstürzt. Ja? Also wo er erstmal Sklave wird und wo er dann auch noch ins Gefängnis kommt. Aber in beiden dieser Situationen ist was Phänomenales zu beobachten. Gott steht Josef bei und er steht da in Vers 2, sodass ihm alles gelang, was er tat, nicht was er dachte oder worüber er klagte. Natürlich hat er bestimmt mit seinem Schicksal mal zwischendurch gehadert und das dürfen wir auch. Wir dürfen auch Gott mal unsere Klagen bringen, keine Frage. Aber Josef ist ein Mensch, der tut einfach, was er kann. Er macht einfach weiter und Gott segnet das Tun. Und das finden wir genauso im Gefängnis. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war. Und es war bei Potiphar tatsächlich auch. Die haben sich alle auf die faule Haut gelegt, weil sie ihre ganze Verantwortung Josef irgendwann übertragen konnten. Weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Wir werden auf Gottes Rolle später eingehen, aber jetzt erstmal auf Josef, was er tut. Josef tut einfach, was er kann und lässt Gott tun, was nur Gott tun kann. Das hat mein Kollege Lukas mal so ausgedrückt. Josef tut, was er kann in der Situation, in der er ist. Und er gibt nicht auf. Heute neigen wir ja total dazu, richtig gerne aufzugeben. Ja, wenn ich zum Beispiel FIFA spiele, das ist so ein Hobby von mir, um manchmal abends ein bisschen runterzukommen, da habe ich letztens meine Schwierigkeitsstufe mal so ein bisschen erhöht von der KI, also von meinen Gegnern quasi. und ich war ständig nur am Verlieren. Weißt du, wisst ihr, was ich immer mache? Schon beim ersten Tor oder spätestens beim zweiten gegnerischen Tor starte ich das Spiel einfach neu. Keine Lust zu verlieren. Ja? Ist doch doof. Ja? Willst du abends runterkommen und dann bist du da auch noch gestresst. Es entspricht nicht meiner Vorstellung von dieser Funktion dieses Spiels. Also starte ich einfach neu. Und das wünschen wir uns doch häufig im Leben auch, oder? Wenn es nicht gut läuft, starten wir neu. Ja, wenn es einfach schwierig wird, wenn es anstrengend wird, wenn es irgendwie negativ wird, dann neu starten. Hätten wir nicht manchmal Lust dazu? Doch, oder? Das ist eine Kultur, das ist eine Denkweise in unserer Zeit, die bringt uns dazu, häufig aufzugeben. Es gibt eine Statistik, also das kommt später, erzähle ich später. Also wir neigen dazu, immer früher aufzugeben. Und Josef ist aber treu im Kleinen. Er macht das, was er machen kann. Und das super Spannende ist, er kriegt immer mehr Verantwortung. Und was noch spannender ist, wenn wir in Josefs Leben schauen, finden wir nirgendwo, dass Gott jetzt zu ihm aktiv spricht. Josef, nur noch 2 Jahre durchhalten, dann wird's schon werden. Dann wirst du der zweite Mann im Staat. Zieh das jetzt einfach durch. Das wird dann später. Ich sag dir, ich werde dich segnen und dann wirst du irgendwann frei werden und das ganze Volk Israel, deine ganze Familie retten. Warte nur ein bisschen ab. Nee, wo steht das? Josef hört keine aktive Stimme von Gott. Hat er sich bestimmt auch in diesen Jahren manchmal gewünscht, im Gefängnis. Oder bei Potiphar, Gott, rede zu mir, schenk mir noch mal einen Traum. Nee, Gott, schenk nur den anderen Traum. Doof. Ja, würde ich mir auch sagen, irgendwie, Gott, wo bist du? Kennst du diese Momente, wo Gott nicht redet? Aber Josef ist trotzdem treu. Er hat sich vorgenommen, Gott treu zu sein, seine Prinzipien durchzuziehen und vor allem seine Begabungen weiterzuleben. Josef wird später ein ganz, ganz wichtiger Leiter. Mose musste auch in der Wüste lernen zu leiten. Und das sind so Leute, die mussten im Kleinen treu sein, in ganz schwierigen Umständen. Und Gott hat sie dann irgendwann später über Größeres gesetzt. Und das ist ein Prinzip in der Bibel, das wir auch im Neuen Testament finden, dass wir im Kleinen treu sein sollen und dass Gott uns dann mehr Verantwortung gibt und Gott ihn dann später segnet. Gott ändert nicht direkt die Umstände von Josef. Das ist auch noch wichtig in diesen Bibelversen zu verstehen. Gott segnete zwar sein Tun, aber er änderte nicht seine Umstände direkt. Er lässt Josef erstmal in diesen Umständen bleiben. Und sogar im Gefängnis, wo Josef dann mal 2 Träume deutet und dann sagt, hey, an den einen denk an mich später, wenn du dann beim Pharao wieder bist, dann ey, leg mal ein Wort für mich ein, dass ich wieder freikomme. Der vercheckt das und Josef bleibt im Gefängnis. Spätestens da würde ich doch sagen, Gott, ich bin doch die ganze Zeit treu. Ich mache doch die ganze Zeit, was ich kann. Ich deute Träume und übernehme Verantwortung. Das sind so meine Gaben. Warum komme ich jetzt nicht hier raus? Aber Josef gibt nicht auf. Er gibt sich nicht auf, er gibt Gott nicht auf und er zieht treu durch. Und ich glaube, das bedeutet treu sein in der Bibel. Und das Spannende ist, was ich schon gerade gesagt habe, Josef, meines Erachtens wird Josef nicht zum Leiter, als er der zweite Mann im Staat wurde, sondern als Sklave und als Gefangener. Josef wird zum Leiter für Ägypten, weil er lernte, im Kleinen treu zu sein, Verantwortung zu übernehmen über einen Sklavenhaushalt und über eine Gefängnistruppe. Da lernt Josef Verantwortung und Gott segnet das und wird ihn später über Größeres setzen. Bist du in einer Situation, wo du gerade einfach treu deine Verantwortung wahrnehmen sollst, treu in deinen Rollen sein sollst, in denen du steckst und vielleicht ändert Gott deine Umstände gerade nicht. Ja, und es wäre schön, wenn er sie ändert, aber was ist, wenn er möchte, dass du jetzt treu im Kleinen bist, dass wir treu im Kleinen sind, auch wenn es gerade nicht so viel Spaß macht. Wenn wir unsere Umstände ändern können, ja, dann können wir sie ändern. Aber vielleicht ist es gerade dran, dass wir in unserer Rolle, in die Gott uns gesetzt hat, treu sind. Treu heißt aktives Dranbleiben. Ich habe schon gesagt, auch im Neuen Testament vergleicht Jesus Treue mit einem langem Atem, mit einem langen Investieren, mit einem langen Dranbleiben und vor allem im Kleinen treu sein. Und Jesus sagt dann, in diesem Beispiel, was wir uns gleich noch ein bisschen näher anschauen werden, hervorragend, sagte der Herr, also Jesus erzählt ein Gleichnis, wo ein Gutsherr sozusagen Leuten etwas anvertraut und die sollen damit arbeiten und dann diejenigen, die das gemacht haben, denen sagt er später, dieser Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir, mehr oder viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest. Wir müssen lernen, wieder das Wenige zu verwalten und einfach treu dran zu bleiben. Das ist die Definition von Treue in der Bibel. Ich will kontinuierlich an Gott bleiben, auch in schweren Zeiten. Ich will lernen, treu meine Verantwortung wahrzunehmen, die ich habe. In meiner Rolle in der Familie, in meiner Rolle als Ehemann, in meiner Rolle irgendwie in Gemeinde, in meiner Mitarbeit, in meinem Job. Ich will treu sein. Das ist das Verständnis. Und Gott wird das segnen. Das ist die Verheißung. Und das hatte ich eben schon mal angedeutet. Es gibt heute so viele Ausbildungsabbrüche wie nie zuvor. Gerade in den letzten 3 Jahren ist das steil angestiegen. Das ist eine offizielle Statistik von dem Amt für Berufsbildung für die Lösungsquote der dualen Ausbildungsstellen. Also wer seinen Ausbildungsvertrag vorzeitig, häufig übrigens in dem ersten Jahr auflöst. Weißt du, es kommt nicht drauf an, wie stark und motiviert du startest. Ich weiß nicht, ob du Langlauf schon mal gemacht hast. Ich bin früher gerne lang gelaufen und habe das ein bisschen hobbymäßig gemacht. Und wenn du beim Langlauf startest, bist du völlig voller Energie. Ja? Du hast Power, du hast Bock, du hast das Ziel vor Augen. Alles gar kein Problem, denkst du dir. Aber es entscheidet sich nicht am Anfang, ob du es schaffst. Am Anfang ist jeder motiviert. Sondern es entscheidet sich vor allem so gegen, wo es so Richtung Mitte des Laufes geht, würde ich sagen. So irgendwo mittendrin, wenn es hart wird, das Ziel noch ein bisschen weiter her ist, der Anfang ein bisschen weiter weg ist und du so mittendrin bist. Und wisst ihr, ich glaube, wir müssen wieder lernen, treu, aktiv Dinge durchzuziehen. Natürlich kannst du eine Ausbildung auch ändern. Heute hat man ja die Wahl irgendwie, ne? Und wird ja mit Kusshand genommen. Aber die Frage ist, ziehst du irgendwas durch in deinem Leben? Ziehst du etwas durch, auch wenn es mal ein bisschen widrig wird? Wenn du merkst, dass Gott dich eigentlich da haben will, ziehst du es durch oder sagst du, ach komm Leute, das kann auch jemand anders machen. Diese Mentalität finden wir immer wieder. Aber Gott segnet Treue im Kleinen. Er segnet konstantes Durchziehen in unserem Leben. Das sehen wir immer wieder bei Josef und eben auch bei diesem Beispiel. Gott belohnt Treue und einen langen Atem. In 1. Korinther 15, 58 steht es mal, haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Das klingt irgendwie nicht so passiv, oder? Ach, wenn ihr einmal glaubt, dann wird das schon alles automatisch laufen mit deinem Christsein. Nee, das klingt nicht ganz so danach, ne? Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, ist extrem aktiv, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Wieder dieses Bild vom Lauf, ist auch extrem aktiv. Lasst euch durch nichts abbringen. Also ihr müsst das quasi antizipieren. Ihr müsst wissen, was kommen so für Fallen, was so für Hürden. Wisst ihr, die Leute, die am erfolgreichsten sind beim Laufen oder beim Spitzensport, die wissen genau, was sie erwartet. Jede Kurve, jede Hürde, jede Falle, jeder schwere Anstieg, egal welche Sportart. Sie antizipieren, das heißt, sie gucken vorher, was erwartet mich, was könnte auf mich zukommen, wie ist der Gegner, wie ist die Strecke, wie sind die Verhältnisse, wie sind die Widrigkeiten, wo ist eine schwere Stelle? Das müssen wir lernen, wir müssen vorher uns anschauen, was könnte auf uns zukommen. Werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Auch das ist was sehr, sehr Aktives. Power, Gas geben. Das vermisse ich manchmal in der jungen Generation. Ist unglaublich passiv, die junge Generation. Ich bin ja Jugendreferent und wir haben gerade eine Jugendkultur vor uns, die ist unglaublich ängstlich und passiv. Das wundert mich auch nicht, weil es strömt alles Mögliche an Gefahren und Informationen auf einen ein und man weiß gar nicht mehr, wie man sich vor allem schützen soll und was man alles so falsch machen kann. Und dann weiß man auch gar nicht, wie man sich entscheiden soll, weil die Multi-Optionsgesellschaft einem super viele Optionen gibt. Ja, dann bleibt man lieber passiv und wartet, bis das Richtige irgendwie auf dem PC fliegt oder so, ne? Es wird uns ja auch alles irgendwie wirklich bis zur Tastatur gebracht. Also es ist ja alles irgendwie nur noch, wir müssen für gar nichts mehr kämpfen. Wir müssen für keinen Ausbildungsplatz mehr kämpfen, weil es wird ja überall gesucht. Wir müssen gar nicht mehr mit ganzer Kraft uns für eine Sache des Herrn einsetzen. Kann das sein, dass wir Aktivität verloren haben und dass wir uns dann eher so verlieren in Ablenkungen, die uns vom Weg abbringen, die interessant klingen, die toll zu sein scheinen, aber die uns eigentlich von dem eigentlichen Ziel, den Lauf zu vollenden, ablenken wollen. Wir müssen lernen, am Glauben aktiv festzuhalten, dass uns nichts vom Weg abbringt und dass wir mit dem ganzen Fokus uns für die Sache des Herrn einsetzen. Das sind so drei Punkte, die uns helfen, treu bei der Stange zu bleiben, treu bei Gott zu bleiben. An Timotheus schreibt Paulus was ganz Ähnliches und er sagt, du sollst besonnen bleiben, 2. Timotheus 4, 5 bis 8, und was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden. Also er sagt nicht, sei bereit, deine Gaben einzubringen und dann wird schon alles laufen. Ja, und dann wirst du Familie gründen, ein bisschen in der Gemeinde mitarbeiten, ein Haus kriegen und dann wird alles super laufen. Sei einfach nur bereit, Gott zu gehorchen. Steht hier nicht, sondern sei bereit zu leiden. Also es wären schwere Zeiten auf dich zukommen, sagt Paulus. Das hören wir heute ja gar nicht mehr gerne. Wir haben gar keine Lust mehr zu leiden. Wir sind nicht mehr bereit zu leiden. Aber Paulus sagt, bereite dich darauf vor, dass harte Zeiten kommen. Und dann sagt er, aber dein Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe den mit ganzer Treue aus. Übe ihn mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, sagt Paulus, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Das heißt, sein Leben geht zu Ende. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Wieder dieses Bild vom Wettkampf. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Und was ist das Ziel? Oder wie hat das erreicht? Ich habe am Glauben festgehalten. Heute verlieren viele junge Leute ihren Glauben. Wir müssen lernen, aktiv am Glauben festzuhalten. Wusstet ihr, dass im Neuen Testament Treue und Glauben das gleiche Wort ist, die gleichen Wörter sind? Das ist dieses zuverlässig an jemanden festzuhalten, vertrauenswürdig, selber vertrauenswürdig zu sein, aber auch Gott mein Vertrauen zu schenken. Und das ist was unglaublich Aktives. Ich muss lernen, Gott wirklich aktiv zu vertrauen. Es ist nichts Passives. Ich habe einmal mich taufen lassen und dann wird mein Glaube schon irgendwie so wachsen. Ich komme ja zur Gemeinde sonntags oder gehe in irgendeine Gruppe und dann wird das schon aktiv wachsen. Nee, wir müssen lernen, aktiv an unserem Glauben festzuhalten. Und dafür brauchen wir starke Prinzipien, um nicht vom Weg abzukommen. So wie Josef starke Prinzipien hatte. Josef war jemand, der hatte, obwohl er entführt wurde, obwohl er wirklich in ein fremdes Umfeld kam, sein religiöses Umfeld war nicht mehr da, seine Familie war nicht mehr da, er war ein junger Mensch. Und trotzdem hatte er starke Prinzipien. Und das ist für mich ein Punkt, den ich heute für uns rausziehen möchte, wie wir lernen können, treu zu sein. Indem wir starke Prinzipien haben, bevor wir in schwere Zeiten kommen. Also bevor es irgendwie widrig wird, brauchen wir starke Prinzipien, denen wir treu sind, um die dann auch durchzuziehen. Josef hatte starke Versuchungen. Wir werden da nächste Woche noch ein bisschen was zu lernen. Und da heißt es in 1. Mose 39, Vers 9, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hatte die ganze Zeit Gottes Gebot als Prinzipien vor seinen Augen, auch wenn er nicht mehr bei seiner Familie war. Und an einer anderen Stelle sagt er später mal, da geht es um eine ganz andere Situation, aber es leuchtet so durch, er sagt, auch ich fürchte Gott. Seine Gottesfurcht war an keinem Moment weg. Dieses Prinzip, Gott zu fürchten über alles andere, das hat er so krass verinnerlicht, dass ihn das bewahrt hat, davor zu sündigen. Dass ihn das bewahrt hat, davor falsche Wege zu gehen. Hast du starke Prinzipien in deinem Leben? Steht die Gottesfurcht über allem anderen, vor Menschenfurcht? Steht sie über Versuchungen? Ich hatte ein kleines Prinzip von mir, um das mal auch mit einem persönlichen Beispiel deutlich zu machen. Ich hatte immer für mich das Prinzip ganz tief verinnerlicht, ich werde keine nicht-christliche Partnerin nehmen und heiraten. Denn das wird mich auf jeden Fall so viel kosten von meinem Glauben und von meinem Leben. Wir teilen ja dann gar nicht die Werte. Und dieses Prinzip hatte ich so, als ich schon jung war, so stark verinnerlicht. Das habe ich mir so stark vorgenommen. Das hat mich vor mancher Versuchung geschützt. Die Frage ist, hast du starke Prinzipien, die du treu sein willst? Und gerade diese Versuchungen, die dann so in der Mitte des Christenlebens kommen, nicht im ersten Jahr, aber so die Jahre danach, die sind sehr, sehr herausfordernd. Ich muss daran denken, dass wir in der Jugendzeit, in meiner Jugendzeit, als wir den Gesprächskreis für junge Erwachsene, den Vorläufer von unserem heutigen JET, gegründet hatten, waren wir alle motiviert. So die erste Truppe vom Anfang, wir sind richtig durchgestartet. Wir haben Gas gegeben, da waren Vorbilder von mir dabei. Wir haben die Bibel studiert und wir haben in der Gemeinde Dinge mitgearbeitet. Wir haben Gottesdienste gestaltet, wir haben einen Chor geleitet, wir haben ja alles Mögliche gemacht. Wir haben Einsätze gemacht, wir haben überall mitgemacht. Und nach ein paar Jahren war die Hälfte von den Leuten nicht mehr so richtig beim Glauben dabei. Vor allem, weil sie sich entschieden haben, nicht christliche Partner zu nehmen. Weißt du, dass der Glaube funktioniert nicht automatisch. Wir brauchen starke Prinzipien. Und ich habe euch am Anfang von Billy Graham und den anderen beiden erzählt. Als Billy Graham und seine Mitarbeiter 1948, ein paar Jahre später, sagten, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute, die wir beobachten, die so stark gestartet sind, auch als Evangelisten und so, dass die irgendwie fallen. Da haben sie sich in Modesto zusammengesetzt, das ist so ein Ort in den USA, und haben sich einen freiwilligen Verhaltenskodex auferlegt. Billy Graham hat seine Mitarbeiter aufgefordert, gesagt, Leute, wir gehen jetzt alle mal eine Stunde in einen Raum für uns alleine und überlegen uns, was sind die Gründe, warum wir am häufigsten oder warum die ganzen Evangelisten oder einige eben, die stark gestartet sind, fallen. Und sie kamen nach dieser Stunde zurück und hatten fast alle dieselben Ursachen. Und wegen dieser selben Ursachen, die auch heute unsere häufigsten Gründe sind, warum wir fallen können, vom richtigen Weg irgendwie abkommen oder in eine Falle tappen, haben sie sich diesen Verhaltenskodex selber mündlich gegeben und sich darauf verpflichtet. Und diese vier Männer haben das bis zum Ende durchgezogen. Da sind sie nicht mehr ganz so jung. Aber sie sind am Ende, haben sie diesen Weg vollendet. Und sie hatten diese vier Prinzipien. Ich fasse sie mal zusammen. Wir beziehen unser Geld nur aus unseren Gehältern. Da gab es immer so schöne Liebesgaben bei den großen Evangelisationen, ne, für die tollen Evangelisten. Das war eine Versuchung. Geld ist immer eine Versuchung. So, zweitens, wir verbringen nur alleine Zeit mit unseren Frauen. Manche Evangelisten waren viel zu viel weg von den eigenen Familien, von der eigenen Ehefrau und hatten dann ganz, ganz viel Zeit mit der Sekretärin. Dritter Punkt, wir kritisieren keine örtlichen Kirchen und Geistlichen, egal wo wir sind. Wir lästern oder erheben uns nicht über die örtlichen Leute. Also Anerkennung, Macht, ne? Auch ein typischer Fall, Punkt, wo man fallen kann. Und viertens, wir veröffentlichen nur verlässliche Zahlen von unseren Veranstaltungen. Wahrheit, authentisch sein. Nicht der Berühmtheit und dem Mauscheln und der Heuchelei verfallen. Diese vier Prinzipien, noch ein bisschen mehr ausgeweitet, sind berühmt und bekannt geworden als das Modesto-Manifest. Viele von uns kennen vielleicht nur den zweiten Punkt, der ist bekannt geworden unter der Billy Graham-Regel. Aber diese Männer haben wegen dieser starken Prinzipien in ihrem Leben sich immer wieder gegenseitig auch reflektiert. Ziehen wir diese Prinzipien durch? Sind wir da treu? Und das, glaube ich, hilft uns auch langfristig treu zu sein. Auch wenn du stark gestartet bist, nimm dir starke Prinzipien vor. Ich habe meine Prinzipien aus 1. Timotheus 4, Vers 12 mal so formuliert. Wir wollen den Text jetzt nicht lesen, es dauert zu lange. Aber ihr könnt das alles nachlesen. Dort schreibt Paulus im Prinzip an Timotheus, nimm dir diese Prinzipien vor. Ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, ja. Sei so in deinem Glauben, lauf so deinen Lauf. Und ich ziehe daraus zum Beispiel tatsächlich, ich liebe ja auch die ganzen Timotheusbriefe, ich ziehe daraus meine Prinzipien. Ich will Gott treu sein. Das bedeutet, ich muss Gott aber auch immer an erste Stelle stellen. Wenn dein Medienkonsum deutlich die Zeit mit Gott überschreitet, und ich kenne dieses Problem, von wem lasse ich denn mich mehr beeinflussen? Die Beziehung zu Gott läuft nicht automatisch. Glaub das doch nicht. Das ist doch Quatsch. Die Beziehung mit Gott muss gepflegt werden, wie die Beziehung zu meiner Ehefrau. Als wird die Ehe automatisch laufen. Ja, vielleicht das erste Jahr und das halbe Jahr davor auch noch, wo man verliebt ist und sich auf die Hochzeit freut und dann das erste Jahr und vielleicht auch noch das zweite Jahr. Aber dann musst du investieren. Und zwar, das ist nicht mehr automatisch, ja? Wir müssen Dinge dann, die wir zu unseren Prinzipien machen, auch zu unseren Prioritäten machen. Also wenn wir treu sein wollen, müssen die Prinzipien zu unseren Prioritäten werden. Ich kämpfe darum, immer wieder jeden Morgen als erstes vor der Arbeit mit Gott Zeit zu verbringen. Ich bin kein stetiger Mensch. Von meiner Persönlichkeit liebe ich immer wieder Abwechslung, was Neues und vor allem Veränderung. Aber ich muss lernen, stetig zu sein. Ich muss lernen, Gott an erste Stelle zu setzen. Das heißt, mit Gott Zeit zu verbringen. Und wenn ich manchmal gar keine Lust habe und so gestresst bin und mein Kopf voller Gedanken ist, mein Handy darf niemals dabei sein. Oder alle Medien kommen dann weg. Es gibt einen besonderen Ort. Der ist exklusiv denn so für Gott. Und dann bete ich manchmal nur einen Psalm und mehr kriege ich gar nicht raus. Und das ist auch okay, aber ich mache etwas, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich will meiner Frau treu sein. Wisst ihr was, Treue funktioniert nicht automatisch. Man muss das pflegen. Gerade in den letzten Jahren haben meine Frau und ich uns noch immer wieder gesagt, wir brauchen dieses Prinzip Ehe first, Ehe zuerst. Weil wir sind so schnell in unserem Business. Wir machen viel in Gemeinde, haben 4 Kinder. Wir wollen alles Mögliche tun und wir geben so viel Gas und die Ehe kann ganz schnell hinten runterfallen. Man ist abends total kaputt, man organisiert noch so ein bisschen, bespricht den nächsten Tag, jeder macht sein Ding noch, Nessie bereitet noch Kinderstunde vor, ich noch schnell predigt, zack, fahren wir einfach ins Bett. Wenn du dir nicht feste Zeiten nimmst, wenn du dir das nicht als Prinzip zu deiner Priorität werden lässt, dann wird Ehe irgendwann so langsam, ganz, ganz langsam aneinander vorbeidriften und von außen sieht man noch gar nichts. Von außen denkt man, läuft immer so wie bei denen, schon immer gut. Läuft super. Und man gibt sich auch nett nochmal zwischendurch einen Kuss, aber eigentlich merken beide, so richtig tief sind wir nicht mehr miteinander verbunden. Irgendwas ist da. Und wenn du dann nicht schon anfängst, dann geht's immer weiter auseinander. Also wehre diesen Anfängen, wenn du merkst, dass das so langsam mit den Prioritäten nicht mehr hinhaut, tu nicht so, als würde alles gut laufen. Sei ehrlich und sag, ich muss irgendwo wieder meine Prioritäten ordnen. Ich will ein vorbildlicher Vater und Leiter sein. Das ist meine allererste Berufung. Ich will meine Berufung leben. Paulus schreibt an Timotheus, konzentriere dich mit ganzer Kraft auf deine Aufgabe. Weißt du, wenn du zu allen Dingen Ja sagst, die gut klingen, wirst du zu deinen besseren Prioritäten Nein sagen. Wenn du zu allen anderen Dingen Ja sagst, sagst du automatisch zu den besseren, nämlich deinen Prioritäten, deinen Prinzipien, sagst du dann Nein. Man kann nicht alles im Leben, dazu haben wir die Power einfach nicht. Also unsere Prinzipien müssen zu unseren Prioritäten werden. Wer treu ist, macht göttliche Prinzipien zu persönlichen Prioritäten. Das ist alles, was ich heute sagen will. Wer treu ist, macht göttliche Prinzipien zu persönlichen Prioritäten. Die Prinzipien aufzuschreiben ist eine Sache. Das kannst du jetzt heute tun und würde ich dir echt empfehlen. Schreib mal so ein paar Prinzipien, denen du treu sein willst, jetzt auf, in einer guten Phase. Schreib es jetzt mal auf, mach es zusammen vielleicht, als Paar oder wie auch immer. Aber mach es dann vor allem auch zu aktiven Prioritäten und das müssen wir immer wieder hinterfragen. Meine Frau und ich haben alle Vierteljahr so ein Visionsdinner, nennen wir das, wo wir wirklich gucken, ist denn Ehe überhaupt noch erster Platz? Ist denn Gott noch erster Platz? Und dann reflektieren wir das, und das klingt so simpel, aber es muss drüber gesprochen werden, es muss reflektiert werden. Wenn du Verantwortung hast für Kinder, für eine Beziehung, für Gemeinde, für auf der Arbeit, dann muss unser Ziel sein, dass wir stark enden. Und dafür brauchen wir starke Lebensprinzipien, denen wir treu sind und denen wir uns verpflichten, treu zu sein. Denn Gott hat uns Talente anvertraut. Gott hat uns Gaben anvertraut. Gott hat uns den Glauben anvertraut. Gott hat uns vielleicht Kinder, vielleicht Ehepartner, was auch immer anvertraut. Treue heißt investieren in meine Prioritäten. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Also Jesus erzählt diese Geschichte und dann sagt er am Ende dieses Fazit. Recht so, du guter und treuer Knecht, das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung, über weniges warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Du guter und treuer Knecht, warum war der Knecht denn treu? War nicht der eine treu, der einfach diesen einen Talent, den er von dem Herrn bekommen hat, vergraben hat, der wurde auch treu. Nee, Jesus sagt, du fauler Knecht zu diesem. Warum? Weil Treue in der Bibel heißt, ich multipliziere das mir Anvertraute. Ich arbeite damit. Ich kultiviere das mir Anvertraute. Nicht, ich vergrabe es und sage, ja, wir sind immer treu. Das, was ich anvertraut bekommen habe, da rein muss ich investieren. Das heißt, Treue ist viel mehr als ein passives Versprechen. Es ist ein aktives Kultivieren der Verantwortung, die Gott mir gegeben hat. Wie kultivierst du deine Gaben? Wie kultivierst du deine Verantwortung? Wie kultivierst du deine Beziehungen? Wie schlägt sich das in deiner Zeiteinteilung wider? Deine Prioritäten müssen deinen Prinzipien entsprechen, um denen wirklich treu zu sein. Craig Rochelle sagt einmal, erfolgreiche Menschen tun kontinuierlich, was andere Menschen nur gelegentlich tun. Natürlich sind wir alle gelegentlich mal romantisch. Wir sind auch alle gelegentlich mal richtig motiviert in Gemeinde. Wir sind auch gelegentlich mal richtig gut drauf auf der Arbeit. Wir sind auch gelegentlich mal richtig diszipliniert an einem Alltagstag. Aber weißt du, was wir lernen müssen? Und das ist für mich ein sehr schwieriger Prozess, der kein stetiger Mensch ist, habe ich schon gesagt. Wir müssen lernen, Gewohnheiten aus unseren Prinzipien zu machen. Ich habe von meiner Morgengewohnheit erzählt mit Gott. Habe ich lange Jahre nicht als so wichtig empfunden. Gedacht, komm, du liest ja ab und zu Bibel und ja, du betest dann mal ein bisschen mehr, dann ein paar Tage mal weniger und so. Ja, es geht auch nicht um ein Gesetz. Es geht darum, dass ich lernen will, kontinuierlich in meine Prioritäten zu investieren. Ich will jemand sein, der treu und kontinuierlich investiert. Und das ist immer wieder in Gefahr. Natürlich, in vollen Zeiten, da kann es auch mal ein bisschen in Bedrulle kommen. Aber dann muss ich das schnell wieder entdecken, meine Prioritäten schnell wiedergewinnen und vor allem meine Zeit so einteilen. Ist deine Zeit entlang deiner Prioritäten eingeteilt? Ganz ernsthaft. Guck mal deinen Medienkonsum an. Ist der viel höher als deine Zeit mit Gott, Zeit mit deinen Freunden, Zeit in der Gemeinde, Zeit für das, was wirklich wichtig ist? Hat das auch wirklich die höchste Zeiteinteilung in deinem Alltag? Natürlich, Arbeit müssen wir tun, aber danach hast du ja noch ein paar andere Stunden. Wie verteilst du diese Stunden? Du wirst in schweren Zeiten treu sein, wenn du regelmäßig geübt hast, deinen Prinzipien treu zu sein in den guten Zeiten. Darum geht es. Wir müssen lernen, in Regelmäßigkeit unseren Prinzipien treu zu sein. Zum Beispiel bei der Ehe. Ich finde es so umkämpft, dass Nessie und ich miteinander beten. Immer wieder ist es enorm umkämpft. Das ist aber doch eigentlich so simpel. Du musst nur nebeneinander sitzen und anfängst zu Gott was zu sagen. Aber es ist so umkämpft, nicht umsonst, weil der Feind will uns auseinanderbringen. Es gibt diesen berühmten Satz und ich glaube, er stimmt. People who pray together, stay together. Wenn du wirklich intentional und intensiv miteinander betest, dann wirst du zusammenbleiben. Aber es ist so einfach, es nicht zu tun. Ja, jeder kann ja für sich beten und machen wir morgen, übermorgen, irgendwann dann wieder. Es ist so, so einfach, das zu vernachlässigen, oder? Also vielleicht ist auch nur bei mir das Problem. Aber wisst ihr, es ist wieder eine Gewohnheit, die aus einem Prinzip entsteht. Lerne diese Gewohnheiten und wenn du ein, zwei Tage vermisst hast, fangt wieder an. Macht wieder das gemeinsame Gebet, die gemeinsame gute Gewohnheit. Aus deinen Prinzipien müssen konkrete Gewohnheiten werden. Und ich glaube, das ist so die Hauptaussage meiner Predigt heute. Untreue beginnt nicht damit, das Falsche zu tun. Moment mal. Sondern ich glaube damit, das Richtige zu unterlassen. Weißt du, wenn sich ein Ehepaar untreu wird, dann ist vorher schon ganz, ganz viel passiert. Ganz, ganz viel, dass man nicht in die Ehe investiert hat. Ganz, ganz viel, dass man in Versuchung investiert hat. Dass man auf die Begierde geschürt hat. Dass man dachte, es wird schon laufen, aber schon längst die Augen ein bisschen woanders gerichtet hat. Oder das Herz mit jemand anders viel mehr verbunden hat, als mit deinem eigenen Ehepartner. Untreue beginnt nicht damit, das Falsche zu tun. Sie beginnt schon damit, das Richtige zu unterlassen. Treue ist also ein Verhalten, dass wir uns vorentscheiden, in das wir immer wieder investieren in unsere Prinzipien. Und ich möchte dich fragen, investierst du in deine guten Gewohnheiten oder eher in deine lustgetriebenen Gewohnheiten? Investierst du mehr in Ablenkungen oder mehr in deinen Weg mit Gott? Investierst du mehr in irgendwelche Informationsquellen und Theorien oder in Gottes Wort? Worin bringst du deine Gedanken, dein Herz? Was ist das, was dich beschäftigt? Und hast du einen guten Freund, der mit dir läuft und der dich reflektiert, ob du deinen Prinzipien treu bist? Wisst ihr, was mir am meisten geholfen hat beim Langlauftrainieren? Mein bester Kumpel aus der Schulzeit damals, das war der Flo. Und der hatte noch ein paar bisschen längere Beine als ich und war auch ein bisschen stetigerer Typ als ich, was auch nicht so schwer ist. Aber wir haben immer wieder uns gegenseitig motiviert. Heute gehen wir abends an Lanker See in Preetz und laufen unsere Runden. Ob man jetzt Bock hat oder nicht, man war verabredet, das hilft schon mal. Und ich habe jemand, der hat mich mitgezogen. Und dann sind wir diese Cooper-Testläufe gelaufen und er war immer ein bisschen besser als ich. Und es hat mir aber so geholfen, wirklich das Höchstmaß zu erreichen und am Ziel dran zu bleiben. Weil ich wusste, er läuft voraus und er zieht mich so ein bisschen mit und ich hänge mich einfach dran. Er gibt so ein bisschen das Tempo vor. Und solche Leute kannst du auch gut gebrauchen in deinem Lebensweg als Christ. Glaube nicht, dass du alleine gehen musst. Auch nicht alleine als Ehepaar. Sondern du brauchst Leute, die dich reflektieren und die dich ein bisschen mitziehen und die dich irgendwie als Laufbuddy ein bisschen im Glauben begleiten. Hast du gute Freunde, die dich darauf vorwarnen, dass du gerade auf ein Hindernis zuläufst oder eine Falle tappst oder vom falschen Weg abkommst? Das hat mir mit am meisten geholfen. Und ich möchte zum Schluss dich motivieren, und letztendlich jetzt mal was ganz anderes sagen. Gott ist treu. Und wir haben es ganz am Anfang gesungen. Und wir lesen es in Josefs Leben immer wieder. Der Herr wandte sich ihm in Treue zu. 1. Mose 39. Was für eine coole Sache. Im Nachhinein wird klar, Gott wandte sich in Treue Josef zu und daraus zieht er die Kraft. Und wir haben als Christen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du jetzt hier sitzt oder im Livestream zuschaust und du hast diesen Glauben an Gott, dann verspricht Gott dir, ich bin dir treu, ich wende mich dir in Treue zu. Denn Gott selbst hat versprochen, Hebräer 13, Vers 5, ich werde dich nie vergessen und niemals im Stich lassen. Auch wenn du Gott gerade nicht spürst, auch wenn du eine schwere Zeit durchmachst, vielleicht bist du auch gerade dabei, eher so vom Weg abzudriften oder du bist gerade nicht so voller Motivation oder du weißt nicht, wo dir der Kopf steht oder es ist gerade alles irgendwie schwierig, treu dran zu bleiben, dann kann ich dir ermutigend sagen, Gott ist dir treu. Gottes Treue hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Gott wird immer wieder treu bleiben, selbst wenn du vielleicht gerade sogar vom Weg abgekommen bist. Und vielleicht sitzt du hier und du hast in deinem Leben schon manche falsche Entscheidung getroffen. Du bist hier und da schon in Fallen getappt oder bist doch deinen Versuchungen gefolgt und hast Sünde getan. Dann kann ich dir einfach nur dich ermutigen, komm zurück zu Gott. Denn es heißt einmal in 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir zu Gott zurückkommen, wenn wir sagen, Gott, ich war meinen Prioritäten nicht treu, ich bin in Versuchung getappt, ich bin irgendwie vom Weg abgekommen oder ich bin vielleicht noch gar nicht auf dem richtigen Weg, ich bin noch gar nicht mit dir unterwegs, ich weiß doch gar nicht, ob ich das schaffe, Gott, dann kannst du mit all diesen Gedanken, dann kannst du damit zu Gott kommen. Sünde bedeutet nichts anderes als die Zielverfehlung. Willst du zurückkommen zu einem zielorientierten Leben, das Gott für dich bereithält? Gott möchte dich zum Ziel bringen, ins ewige Leben, zu einem erfolgreichen Leben, das am Ende stark abschließt, das am Ende nämlich bei Gott landet. Dazu will Gott dich bringen und er ist treu und gerecht und er vergibt dir all diese Sünden, egal wie häufig du schon vom Weg abgekommen bist oder egal ob du noch gar nicht auf diesem Weg bist. Gott wünscht sich so sehr, dass du zu ihm kommst und er ist treu und er hält sein Versprechen, dass er formuliert hat, nämlich, dass alle, die ihn aufnehmen, Gottes Kinder sind. Er steht zu dir, er bleibt dir treu, er vergibt dir all dein Mist. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Auch wenn du gerade müde bist zu laufen, wenn du gerade keine Kraft hast, komm zu ihm und sag, Gott, du musst mich jetzt mal tragen. Du musst jetzt mal mit mir zusammen irgendwie mehr laufen. Nimm mich mal auf deine Schulter und Gott wird dazu treu stehen und er wird bei dir bleiben. Und das ist diese wunderbare Nachricht. Und weißt du, Wenn wir lernen, in einer Gesellschaft, wo Treue nicht mehr so viel zählt, ja, alle wollen treu sein, aber fast niemand ist es. Also fast niemand hält kontinuierlich eine Beziehung langfristig durch oder irgendwas, aber jeder wünscht sich es irgendwie zu sein. Aber wenn wir Christen durch Gottes Kraft, durch Gottes Treue lernen, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen und wieder Treue sozusagen aufzunehmen, die guten Gewohnheiten aufzunehmen, die Prinzipien wieder nachzufolgen, dann werden wir einen Unterschied machen durchs Treue dranbleiben. Davon bin ich überzeugt. Das ist immer wieder das, was die Bibel sagt. Wir werden dann Menschen durch unser treues Dranbleiben ein Segen sein. Wir werden für unsere Ehe, für unsere Kinder ein Segen sein. Wir werden auch für die Gesellschaft ein Segen sein, wenn wir mal was durchziehen auf der Arbeit. Wir werden ein Segen sein und ein Vorbild sein, wenn wir lernen, treu durchzuziehen. In der Gemeinde, Mitarbeit und wo auch immer. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir so sehr, dass wir am Ende ist es nicht entscheidend, ob wir einen Umweg genommen haben, sondern dass wir wieder zum richtigen Weg zurückkehren und dass wir lernen, treu zu investieren in das, was Gott uns gegeben hat. Und dass wir uns jetzt entscheiden, unseren treuen Prinzipien nachzufolgen und aus den Prinzipien Prioritäten zu machen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, danke, dass du treu bist, dass du bis zum Ende den Weg durchgehalten hast. Und damit hast du uns gerettet, damit hast du diesen Weg eröffnet zum Vater. Und Vater im Himmel, du vergibst uns all unsere Ungerechtigkeit, all unsere Umwege, wenn wir mal nicht treu sind. Wir können zu dir zurückkommen. Bitte nimm uns unseren Stolz und unsere Scham, wenn wir irgendwo ja eigentlich auf falschen Wegen unterwegs sind, wieder zu dir zurückzukommen. Wir beten, dass du uns diese Kraft gibst, durchzuziehen, Kraft gibst, treu zu sein, dass du uns jetzt ins Herz legst, wo wir unsere Prioritäten irgendwie wieder neu ordnen müssen, wo unsere Zeiteinteilung nicht unseren eigentlich guten Prinzipien, deinen Prinzipien entspricht. Hilf uns da ganz ehrlich zu sein mit uns. Herr, wir wünschen uns so sehr, treue Knechte von dir zu sein, Jesus. Und ich bete jetzt auch für jeden, der hier sitzt oder im Livestream zuschaut und der ja mit dir noch nicht unterwegs ist, der sich aber auch wünscht, irgendwie so ein erfolgreiches Leben, das am Ende stark abschließt, zu führen. Da bitte ich dich, dass du jetzt die Herzen öffnest und dass du dieser Person zeigst, dass sie mit all dem, was sie an Mist verzapft hat, mit all diesen falschen Entscheidungen heute zu dir kommen kann und diese Entscheidung treffen kann, ich möchte Gott treu sein, ich möchte Gott nachfolgen. Herr, danke, dass du uns immer wieder aufnimmst, uns immer wieder vergibst. Herr Jesus, du bist dieser Wegebner, auch wenn wir manchmal nicht sehen, wie geht's weiter, auch wenn wir in schweren Zeiten stecken. Und wir beten, dass wir diesen Blick auf das Ziel, einen Blick auf dich nie verlieren. Herr, ich bete, dass du uns zu treuen Dienern machst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der hier sitzt, auch ich, dass wir am Ende vor dir stehen und du zu uns sagen wirst, du guter und treuer Knecht. Herr Jesus, das ist mein Wunsch und Herr, gib uns die Kraft dazu. Amen.